glaube nicht, dass ich das getan habe. Ja, ich bin sogar sicher. Sie fügte hinzu, Tim war ja da. Er wird es wissen, fragen Sie ihn. Haben Sie diese Victoria gern um sich gehabt? War sie eine tüchtige Kraft? Fragte Weston. Ja, sie war ein sehr nettes Mädchen. Und Sie hatten nie Streit mit ihr?
Streit?
Nein. Sie hat sie niemals irgendwie bedroht.
Mich bedroht? Was soll das heißen?
Ach, das ist nicht so wichtig. Sie haben keinen Verdacht, wer sie ermordet haben könnte. Überhaupt keine Ahnung.
Gar keine.
Sie sagte es sehr bestimmt. Nun, dann danken wir Ihnen, Mrs. Kendall. Er lächelte. War es sehr schrecklich.
Ist das denn alles?
Im Moment ja. Daventry erhob sich, öffnete ihr die Tür und sah zu, wie sie hinausging. Tim wird es wissen, zitierte er, während er zu seinem Stuhl zurückging, und Tim sagt ausdrücklich, dass sie kein Messer hatte.
Weston, sagte ernst, ich glaube, jeder Gatte würde so aussagen.
Nun, ein Tafelmesser dürfte für einen Mord kaum geeignet sein. Aber es war ein Fleischermesser, Mr. Daventry. An jenem Abend standen Steaks auf dem Menü, und Fleischermesser sind scharf.
Ich sträube mich dagegen, in ihr eine kaltblütige Mörderin zu sehen.
Das ist doch auch gar nicht behauptet worden. Möglicherweise ist Mrs. Kendall vor dem Dinner in den Garten hinausgegangen und hat dabei tatsächlich ein Messer in der Hand gehabt, weil es auf einem der Tische überzählig war. Vielleicht hat sie das gar nicht bewusst getan, hat es dann irgendwo hingelegt oder gar fallen lassen. Jemand anderer kann es dann gefunden und benutzt haben. Auch ich halte sie nicht für tatverdächtig.
Trotzdem, sagte Daventry nachdenklich. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht alles sagt, was sie weiß. Diese vagen Zeitangaben sind doch recht merkwürdig. Wo ist sie wirklich gewesen? Was hat sie draußen gemacht? Niemand scheint sie an diesem Abend im Speisesaal bemerkt zu haben.
Er war da wie immer, seine Frau aber nicht.
Glauben Sie, dass sie jemanden treffen wollte? Victoria Johnson vielleicht?
Kann sein. Vielleicht hat sie aber auch den gesehen, der Victoria treffen wollte.
Sie denken an Gregory Dyson.
Wir wissen, dass er vorher mit Victoria gesprochen hat. Er kann dabei mit ihr vereinbart haben, sie später zu treffen. Sie erinnern sich, alle waren auf der Terrasse in Bewegung, beim Tanzen, beim Trinken. Und dann noch das Aus und Ein in der Bar.
So eine Tanzveranstaltung ist das beste Alibi, sagte Daventry und schnitt eine Grimasse.
Jeder zufällige Beobachter hätte geglaubt, die sanfte ältere Dame, die so tief in Gedanken vor ihrem Bungalow stand, denke nur darüber nach, wie sie den Tag einteilen solle. Vielleicht eine Fahrt zum Castle Cliff, ein Besuch in Jamestown, dann eine hübsche Fahrt zum Lunch nach Pelican Point. Oder sollte sie nur einen ruhigen Vormittag am Strand? Aber die sanfte alte Dame hatte ganz andere Dinge im Kopf. Sie war in streitbarer Stimmung.
Es muss endlich etwas geschehen, sagte sie sich.
Überdies war sie überzeugt, dass die Zeit drängte.
Aber wen konnte sie davon überzeugen?
Ja, hätte sie mehr Zeit gehabt, sie hätte die Wahrheit schon alleine herausgefunden. Sie hatte nämlich schon eine ganze Menge herausgefunden, aber leider nicht genug, bei weitem nicht. Und die Zeit drängte.
Schmerzlich wurde sie sich bewusst, wie sehr ihr auf dieser paradiesischen Insel ihre üblichen Verbündeten fehlten.
Mit Bedauern gedachte sie ihrer Freunde in England. Da war Sir Henry Clithering, der ihr jederzeit nachsichtig zuhörte. Da war sein Patenkind Dermond, der trotz seiner gehobenen Stellung bei Scotland Yard jederzeit bereit war, hinter Miss Marples Vermutungen etwas Ernstzunehmendes zu sehen. Aber würde dieser eingeborene Polizeioffizier sich für das Drängen der alten Dame interessieren? Oder Dr. Graham?
Aber Dr. Graham war nicht der Mann, den sie brauchte. Er war zu freundlich, zu abwägend. Kein Mann der raschen Entschlüsse oder gar Taten. Miss Marple, die sich selbst eher als demütiges Werkzeug des Allmächtigen fühlte, war nahe daran, ihre Not in biblischer Sprache hinauszurufen. Wer wird an meiner Stadt gehen? Wen soll ich senden?
Das, was diesem Stoßgebet auf dem Fuß folgte, war weit davon entfernt, von Miss Marple als Antwort erkannt zu werden. Es klang eher, als riefe ein Mann seinen Hund zu sich. »Hey!« Miss Marple, tief in Gedanken, achtete nicht darauf.
»Hey!«
Jetzt klang es schon stärker, so dass Miss Marple sich erschrocken umsah.
»Hey!« schrie Mr. Raphael und setzte hinzu. »Sieh dort!« Miss Marple hatte Mr. Raphaels »Hey, Sie dort« nicht im Entferntesten auf sich bezogen. So gerufen zu werden, war ihr absolut neu. Noch nie hatte jemand das getan. Gewiss, es war keine vornehme Art der Aufforderung, aber Miss Marple fühlte sich durchaus nicht beleidigt, wie denn auch alle Welt sich nur selten von Mr. Raphaels etwas eigenwilliger Art beleidigt fühlte. Er war so etwas wie eine Institution, und man akzeptierte ihn als solche. Miss Marple blickte zu dem Bungalow hinüber, in dessen Lodger Mr. Raphael saß und ihr winkte. »Meinten Sie mich?« fragte sie. »Nein, die Katze«, sagte Mr. Raphael. »Na, so kommen Sie schon.« Miss Marple blickte sich nach ihrem Strickkörbchen um, nahm es auf und machte sich auf den Weg. »Ich kann ohne Hilfe nicht hinüberkommen«, erklärte Mr. Raphael. »Also müssen schon Sie sich hierher bemühen.« »Oh ja«, sagte Miss Marple, »das ist mir klar.« Mr. Raphael wies auf den Stuhl neben sich. »Da, setzen Sie sich her«, sagte er. »Ich habe mit Ihnen zu reden.« »Auf dieser Insel gehen komische Dinge vor sich.« »Nicht wahr«, sagte Miss Marple, indem sie sich niederließ. Aus purer Gewohnheit griff sie nach ihrem Strickzeug.